beschäftigen uns gerade mit dem Thema Verzeihen, Vergeben. Letzten Sonntag ging es so um diese göttliche Seite. Wie kann ich vor Gott vergeben? Ja, weil ich an einen Gott glaube, der mir vergibt, vergeben hat, in Jesus Christus. Heute geht es eher um diese zwischenmenschliche Seite. Ja, was heißt das denn für mich und mein Verzeihen mit anderen Menschen? Und wir betrachten dazu eine Geschichte aus der Bibel, ich würde sagen eine der krassesten Geschichten aus der Bibel, die Geschichte von Josef. Nicht Josef, dem Mann von Maria, sondern Josef aus dem Alten Testament. Seine Vorfahren ließen sich ja wie so eine Crème de la Crème der Bibelpersonen, Abraham, Isaak, Jakob, die Geschichte oder die Familie, aus der das Volk Israel hervorgeht, durch Gott. Aber dann, wenn man hinschaut, was passiert denn in dieser Familie? Richtig Ärger. Da ist einmal Josefs Vater, der Jakob, kriegt den zweiten Namen Israel, weil seine Söhne dann die Stammväter von diesen 12 Stämmen dann werden. Und er bevorzugt einen seiner Söhne, eben den Josef, weil er von seiner Lieblingsfrau der Sohn war. Er hat eine Verwicklungsgeschichte. Mehrere Frauen zu haben, ist nie eine gute Idee, macht die Bibel relativ deutlich. Und die anderen Söhne finden das natürlich überhaupt nicht gut. 10 ältere Geschwister und der zweitjüngste wird so richtig bevorzugt. Da wächst über Jahre so eine Bitterkeit, so ein Groll, so ein am liebsten würde ich doch mal. Und dann in einer Situation kommt das so richtig krass zum Ausbruch. Die sind mit ihren Viehherden da im Land Israel unterwegs, mal so richtig weit weg vom Vater und von den Zelten. Und dann auf einmal entscheiden diese 10 Geschwister, wir werden diesen Josef mal so richtig los. Und zwar endgültig. Erst überlegen sie, ihn zu töten. Dann sagen sie, das wäre doch ein bisschen viel. Dann wir verkaufen ihn als Sklaven. Und sie tun das. Und ihrem Vater sagen sie dann hinterher, ja, wir haben da so das Kleid gefunden, was du ihm geschenkt hast, dieses wunderbare, schöne Kleid, so richtig blutbeschmiert. Ja, wahrscheinlich hat ein wildes Tier ihn unterwegs gerissen. Und dieser Vater, der versinkt über Jahre in Trauer und Depression über diese Sache. Das alles in dieser heiligen Familie. Ne? Ja, Gott möchte unser Leben verändern und wird es tun. Aber das heißt nicht, dass nicht auch schwierige Sachen und schlimme Sachen auch bei uns vorkommen. Dass wir besser sind als andere. Und jetzt kommt das, was die Geschichte noch viel krasser macht. Wenn man überlegt, das ist passiert in so einer Familie, und dann schaffen die das, sich zu versöhnen, ja sogar zusammen wieder zu leben. Wie soll das denn gehen nach sowas? In die Sklaverei verkauft, den Vater über Jahre lang im Glauben gelassen, der Sohn ist tot. Wie soll das denn gehen? Ganz spannende Geschichte. Lohnt sich zum Nachlesen. Es fließen ganz viele Tränen in der Geschichte, fällt auf, wenn man das so liest. Vor allem bei Josef, der so die Hauptrolle da hat. Und er sagt am Ende zu seinen Brüdern, ihr hattet Böses mit mir vor, aber Gott hat es zum Guten gewendet. Also absolut lesenswert, 1. Mose, die letzten Kapitel sind das, lohnt sich auf jeden Fall. Und ich finde, manches in dieser Geschichte kann uns ein Vorbild sein, so wie wir mit geschehenem Unrecht umgehen, wie wir Schritte des Verzeihens auch zwischenmenschlich gehen. Nicht alles kann man übertragen, sicher nicht, werden wir gleich sehen, aber doch einiges. Und den ersten Gedanken, den ich ableiten möchte, ist, sich zu entscheiden. Ich will Schritte auf andere zugehen. Es ist nämlich ganz spannend, diese Brüder treffen sich nach vielen Jahren wieder. Und da haben sich die Machtverhältnisse aber mal ganz gehörig verschoben. Vorher war es so, Josef war der zweitjüngste, 10 ältere Brüder. Bei dieser Sache mit der Sklaverei verkaufen war er 17 Jahre alt, die anderen waren alle schon lange volljährig, deutlich älter. Das ist eine ganz klare Machtunterschiedlichkeit, ne? 10 gegen einen, 10 Ältere gegen den einen Jüngeren. Und dann haben sie ihn als Sklaven verkauft, aber dann hat die Sache sich gedreht, nämlich in Ägypten ist dieser Josef nach auch leidvollen Sachen mit Gefängnis und so aufgestiegen bis zum zweiten Mann nach dem Pharao, dem gottgleichen Herrscher in Ägypten. Da steht er in dieser Position jetzt. Er hat sich darum gekümmert, dass in der Hungersnot oder rechtzeitig vor der Hungersnot Getreide eingelagert wird aus guten Jahren. Und jetzt kommen seine Brüder nach Ägypten, weil sie von dieser Hungersnot betroffen sind und Korn kaufen wollen. Sie kommen als Bittsteller vor diesem zweiten Mann im Staat. Und es gibt noch einen zweiten Machtfaktor, der Josef, der erkennt, das sind meine Brüder. Aber die erkennen ihn nicht. Sie merken das gar nicht, dass da Josef vor ihnen steht. Also merkt, ganz große Wende. Vielleicht wünschen wir uns das manchmal in manchen Situationen, wenn ich doch mal so richtig Macht hätte über den anderen. Und der Josef, der war genau in der Position, der hätte knallhart seine Macht nutzen können. Überhaupt kein Problem, die auf irgendeine Weise um die Ecke zu bringen. Überhaupt kein Problem. Aber Josef tut das nicht. Er verzichtet auf Rache. Er hätte zweitens auch sagen können, oh, das ist mein früheres Leben, damit habe ich nichts zu tun. Die sind für mich gestorben, weg vom Fenster. Ich habe jetzt hier ein neues Leben. Ich kümmere mich nicht um die. Er hätte sich entscheiden können, ich schicke die entweder mit Getreide oder ohne Getreide nach Hause. Lass das meinen Assistenten machen, wenn das mir zu anstrengend ist. Nichts mehr zu tun mit denen. Hätte keine Versöhnung gegeben. Aber Josef entscheidet sich, ich gehe diese Sache an. Das tut er auf sehr krasse Weise. Er stellt die Brüder auf eine Probe. Er will sehen, ob sie sich geändert haben. Das ist sicher nicht, was wir so eins zu eins praktizieren können, weil es auch da diese Machtsituation fehlt. Aber gut ist, diese Sachen, finde ich, er rächt sich nicht. Und er sagt auch nicht, vorbei, keinen Kontakt mehr. Er klammert die Sache nicht aus, macht nicht schöne Miene zum unschönen Spiel, sondern sagt, er geht diese Sache an, er entscheidet sich dazu. Und das, denke ich, das können wir von Josef lernen, weil Jesus sagt uns das ja auch, dass wir auf den anderen zugehen sollen, dass wir nicht warten sollen, bis der andere kommt, sondern dass wir gehen sollen. Jesus sagt uns, wenn du was gegen jemand hast, dann vergib du ihm. Und wenn es andersrum ist, wenn der andere was gegen mich hat, ja, dann auch, dann geh du hin und versöhne dich mit ihm. Und das, finde ich, das geht ja los mit den ganz kleinen Merkwürdigkeiten und Irritationen, die so passierten. Letzte Woche hat mich jemand angerufen, um so eine Sache zu besprechen, die Person merkwürdig fand und irgendwie komisch fand. Was haben wir getan, geklärt, super. Ich habe auch eine Person angerufen, wo ich dachte, vielleicht habe ich da ein bisschen zu viel gesagt. Mal nachfragen, wie war das so? Geklärt. Es ist gut, Sachen anzusprechen. Da lieber mal einen Schritt mehr zu gehen, um so Sachen auszuräumen. Und natürlich gilt das auch für die schweren Sachen. Es ist gut, das vor Gott zu vergeben, aber es ist auch gut, auf Menschenschritte zuzugehen. Zweiter Gedanke oder zweite Sache, die wir von Josef lernen können, beim Verzeihen und beim Schritte gehen, sich selbst und andere schützen. Weil das, was Josef da erlebt hat, ist eine ganz krasse Sache. Als Sklave verkauft werden, von der Familie getrennt sein, über Jahre da leiden an dieser Sache. Und dann begegnen ihm die, die das damals gemacht haben. Und er hat nicht sofort gesagt, hallo, ich bin übrigens Josef, schön euch wiederzusehen. Das war sicher für den brutal schmerzhaft, diese zu sehen. Und er hat sich entschieden, ich sage das erstmal nicht, dass ich Josef bin. Er hat sich selber geschützt. Und auch später, als er da immer wieder weinen musste, weil ihn da Trauer und Schmerz und auch anfängliche Reue von seinen Brüdern übermannt hat, da ist er rausgegangen, er hat sich da selber geschützt. Das finde ich gut, weil ich denke, ja, wir sollen einander lieben. Weil Gott uns liebt, uns geliebt hat bis zum Äußersten in Jesus. Und Liebe heißt, dass wir vergeben sollen und Schritte des Verzeihens gehen sollen, ja. Aber Liebe heißt auch, dass wir uns selber und andere schützen. Das gehört auch zur Liebe dazu. Wir sollten, denke ich, immer überlegen, ja, wer braucht hier gerade Schutz in dieser Situation? Und ich denke, gerade wenn es um richtig schwere Sachen geht, um Gewalt oder so, dann sollten wir nicht nur vergeben, dann sollte ich auch mich oder die Person, die es erlitten hat, davor schützen, dass sie es nochmal erlebt und auch den Täter davor schützen, dass er es nochmal tut. Es gehört zusammen. Verzeihen, Schritte des Verzeihens gehen, aber auch schützen. Und das geht ja auch schon bei den ganz kleinen Sachen los, wo es eher so alltäglich wird. Wenn du mit jemandem was besprechen willst, dann schützt dich selber davor, irgendwie da am Rad zu drehen. Gute Situationen aussuchen, eine ruhige Situation, wo du selber auch ruhig bist. Vielleicht auch jemanden dazunehmen, der euch gegenseitig davor schützt, dass ihr euch gegenseitig nochmal irgendwie anblubbert oder anschreit oder wie auch immer. Einander schützen, auch wenn wir Schritte des Vergebens gehen. Dritter Gedanke, demütig kleine Schritte gehen. Wir sollen einander vergeben, ja, sollen wir vor Gott. Wir sollen einander auch vergeben, wenn der andere nicht bereut, wenn der andere das gar nicht einsieht. Jesus hat uns ja auch das Vergeben und zugeschickt, das Paket der Vergebung, als wir noch längst nicht so weit waren, das zu bereuen. Aber natürlich ist irgendwie so Reue schon irgendwie wichtig, weil es hilft sicher beim Vergeben und vor allem beim Versöhnen. Ohne Reue ist Versöhnung ganz schwierig, geht gar nicht. Und deshalb war es diesem Josef auch total wichtig zu sehen, ob seine Brüder sich geändert haben, ob sie das bereuen, was sie damals getan haben, ob sie es heute wieder so tun würden. Und deshalb stellt er seine Brüder auf eine Probe. Er bringt sie in eine ganz ähnliche Situation, wie das so damals war. Er verinhaftiert die Brüder. Er wirft ihnen vor, Spione zu sein. Er behält dann erstmal nur einen in Gewahrsam, lässt die anderen gehen und sagt, ich lasse den wieder frei, wenn ihr euren jüngsten Bruder mitbringt. Und dann, als diese nach einigen Monaten wiederkommen, sie kommen wieder, dann inhaftiert er diesen Jüngsten und guckt, werden sie ihn im Stich lassen? Wie machen sie es? Ich gebe zu, das sind durchaus sehr handfeste Sachen. Ich glaube, das wäre nicht unbedingt das, was wir tun sollen. Sind wir auch gar nicht in der Lage dazu. Aber ich würde trotzdem sagen, dass Josef für seine Verhältnisse, ist vielleicht ein bisschen weit hergeholt, sagst du, die Sache demütig und in kleinen Schritten angeht. Er hätte ganz andere Möglichkeiten gehabt als zweiter Mann im Staat in Ägypten. Und er hat sich eben nicht vor seine Brüder gestellt, sie angeschrien, das habt ihr mir angetan, bereut das gefälligst. Hat er nicht gemacht. Stattdessen ist er diese Sache so indirekt angegangen. Er hat sich mehrfach mit ihnen getroffen, also die kamen das erste Mal, dann hat er sie wieder nach Hause geschickt, dann kamen sie wieder und dann sind sie auch nochmal umgekehrt und so. Er hat sie schon durchaus auch härter angefasst, aber er hat auch positive Signale gesendet. Er hat ihnen das Geld zurückgegeben, mit dem sie das Getreide gekauft haben. Er hat seine Entscheidung abgemildert. Hat nicht 10 einen behalten und einen nach Hause geschickt. Er hat gesagt, ich mache es andersrum. Ich behalte einen und schicke die 10 nach Hause. Und beim zweiten Treffen hat er sie zum Essen eingeladen. In seinen persönlichen Palast wahrscheinlich. Und vor allem, er ist diese Schritte gegangen, und hat den Brüdern auf diese Weise Zeit gegeben, darauf zu reagieren, damit ihren eigenen Weg zu gehen. Wir Menschen, wir brauchen Zeit, um zu verzeihen. Wir brauchen Zeit zu verzeihen vor Gott. Wir brauchen auch Zeit, um Fehler einzugestehen, einzusehen. Auch Versöhnung braucht Zeit. Deshalb denke ich, ist es total wichtig, dass wenn wir Schritte gehen, dass wir demütig kleine Schritte gehen. Also kleine Sachen, wie ich erzählt habe vorhin, die kann man in einem Gespräch besprechen. Kann man alles abräumen in einem Gespräch. Bei anderen Sachen, da denke ich, da wäre das nicht weise, alles einmal auf den Tisch zu packen. Sollte man vielleicht erstmal nur mal sagen, ich glaube, da steht was zwischen uns. Wollen wir mal reden. Nur mal zuhören erstmal und dann vielleicht Schritt für Schritt da weitergehen. Jakobus 1,19, da steht, jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Spannender Vers, oder? Schnell zum Reden sind wir meistens? Nein, schnell zum Hören. langsam zum Reden und langsam zum Zorn. Demütig kleine Schritte gehen. Und dann gehört dazu, abwarten, was kommt zurück. Wie reagiert der andere? Und das ist mein letzter Gedanke, Schritte gehen und abwarten, was zurückkommt. Das ist ja, was Josef hier macht. Er geht Schritte, er stößt da Sachen an, durchaus auch krasser, kann man sagen. Aber er bringt die Brüder so in die Situation, dass sie reagieren. Reagieren können, auch irgendwie reagieren müssen. Sie gehen und sie müssen sich überlegen, lassen sie den einen da in Ägypten und sagen, okay, wir 10 sind ja raus. Oder sagen sie, nee, wir gehen zurück und wollen den auch rausholen. Und als der Jüngste dann da inhaftiert wird, auch wieder die Wahl. Gehen sie und lassen den da oder machen sie was anderes. Und als Josef das so macht mit dem jüngsten Bruder, dem Benjamin, auch Sohn von derselben Lieblingsfrau, da passiert was Spannendes. Da tritt einer von den 10 älteren Brüdern vor, Juda, von dem der Name Jude kommt, ne? Stamm Juda. Und das war genau der Wortführer, der damals ihnen sozusagen gesagt hat, lass uns den Josef als Sklaven verkaufen. Und er sagt zu dem, den er für den sozusagen ersten Minister in Ägypten hält, er weiß ja nicht, dass es Josef ist, er hat gesagt, ich habe meinem Vater geschworen, dass ich diesen Bruder heil zurückbringe. Und ich weiß, es würde ihm das Herz brechen, wenn er jetzt diesen Sohn der Lieblingsfrau auch noch verliert. Und deshalb sage ich, nimm du mich. Nimm du mich statt diesem jüngsten Bruder. Behalt du mich als Sklaven hier und lass den gehen. Krasse Sache. Krasse Sache, was Juda da tut. Und das ist was, wo Josef merkt, ja, da hat sich was geändert. Ja, da ist was anders. Da ist Reue, da ist Einsicht, da ist Veränderung. Und das reicht Josef. Das Wort Verzeihen, das kommt in diesem Teil der Geschichte überhaupt nicht vor. Man kann verzeihen, ohne das Wort Verzeihen in den Mund zu nehmen. Und Josef offenbart sich seinem Bruder, sagt, ich bin euer Bruder. Er weint, diesmal vor Freude. Und dann passiert dieses Wunder der Versöhnung. Dann gibt er denen eben nicht nur Korn mit, dass sie dann wieder nach Hause gehen und dann wieder einige Monate über die Runden kommen, sondern nein, er lädt sogar seine Familie ein, dass sie bei sich in Ägypten, so einem speziellen Landesteil, dann leben dürfen. Also auch noch eng beieinander. Ganz spannend. Ich denke, auch für uns wichtig, wenn wir Schritte auf andere zugehen, müssen wir mal aufpassen, dass wir dem anderen Freiheit geben, zu reagieren. Manchmal reagiert der andere gar nicht. Manchmal reden wir miteinander, aber wir merken, die Wahrnehmung bleibt total unterschiedlich. Wir sehen es völlig anders. Wir gewichten die Sache auch völlig anders. Aber es ist viel wert, das wenigstens miteinander zu reden und füreinander Mitgefühl zu haben, Bedauern auszudrücken. Und vielleicht ist es ja so, dass wir mindestens ein paar Sachen haben, wo wir sagen können, ja, das stimmt, da habe ich falsch gehandelt. Und da bitte ich um Vergebung. Und wenn jemand das sagt, dann kann man auch diesen Satz, ich verzeihe dir, sagen, ohne dass es irgendwie so stolz und überheblich vorkommt, so rüberkommt, so als ich stehe über dir und so. Römer 12, Vers 14, dieser spannende Vers, so viel an euch liegt, habt mit allen Menschen Frieden. Und das wünsche ich dir und mir, dass das so ist. So viel an uns liegt, habt mit allen Menschen Frieden. Dass wir einander vor Gott vergeben, weil Gott uns in Jesus Christus vergeben hat. Und dass wir auch Schritte auf unsere andere, den anderen, der es für uns ist, zugehen. Schritte auf den anderen zugehen. Uns dabei schützen. Dass wir die Schritte demütig und klein machen. Und dass wir dem anderen die Freiheit lassen zu reagieren. Nicht immer wird alles so sein wie in dieser Geschichte, dass dann am Ende alles besser ist als vorher sogar. Aber ich glaube, jeder Schritt zu mehr Versöhnung ist wertvoll. Er lässt uns freier werden. freier werden. Er befreit die Sache nicht völlig, er, die Sache vernarbt vielleicht nur. Aber es ist auch wert und gut. Und wenn wir diese Schritte des Verzeihens gehen, diese Schritte aufeinander zugehen, dann üben wir ein, was Jesus ja so wichtig ist, Liebe und Demut. Das üben wir ein. Denn auch mehr, es wird sichtbar, wenn wir diese Schritte gehen, dass wir zu Gott gehören. Weil Gott ist ja der Vater des Vergebens. Ein Gott der Liebe und der Vergebung. Das ist es doch, an das wir glauben. Und deshalb ist Verzeihen und Vergeben nicht irgendwie so eine Pflicht oder eine Aufgabe neben so ganz vielen anderen. Sonst würde ich sagen, das ist ein Kerngeschäft oder eine Kernsache, weil es Gottes Kernsache ist. Weil wir an einen Gott glauben, der vergibt, der verzeiht, der sich mit uns versöhnt durch Jesus, durch seinen Tod, durch seine Auferstehung. Und deshalb ist es auch für uns wichtig, dass wir das annehmen in Reue und dass wir auch diese Schritte gehen. Ahmt Gott nach, so hieß es in dem Lesungstext, als seine geliebten Kinder, ahmt den Vater im Himmel nach. Und um diese Sache, dass es so Gott so am Herzen liegt, dass Gott ein Gott der Vergebung und der Versöhnung ist, darum geht es doch auch beim Abendmahl, was wir jetzt feiern. Da geht es erstmal um diese Seite zwischen Gott und mir. Aber das hat ja ganz viele Folgen für die andere Seite. Und ich nehme mal ganz bewusst so als Hinführung zum Abendmahl die Josefsgeschichte. Für das, was Jesus für uns getan hat, als Vergleich. Weil was ist mit Josef passiert? Er hat gelitten. Er hat gelitten. Er war viele Jahre lang Sklave und dann sogar im Gefängnis. Er hat gelitten, weil seine Brüder ihn abgelehnt und als Sklaven verkauft haben. Doch dann hat Gott aus dieser Sache etwas Gutes gemacht. Josef wurde zu diesem zweiten Mann im Staat und hat rechtzeitig Getreide eingelagert. Und so hat er viele Menschen vor der Hungersnot gerettet. Interessanterweise auch die, die ihn damals verkauft hatten als Sklaven. Auch seine Familie. Ich nehme das mal als Vergleich. Jesus hat auch gelitten. Er wurde von Menschen abgelehnt, gequält und am Kreuz getötet. Aber Gott hat daraus etwas Gutes gemacht. Ja, genau genommen war das schon immer Gottes Plan gewesen. Was ist da passiert? Was ist das Gute? Gott hat uns nicht nur von der Hungersnot gerettet. Das tut er auf viele Weisen. In Jesus hat Gott etwas viel Größeres getan. Da hat Gott reagiert auf all das Böse und das Unrecht in dieser Welt. Da hat Gott all unsere Schuld, all unsere Lieblosigkeit und unsere Gedankenlosigkeit oder Gleichgültigkeit gegenüber Menschen und Gott, hat er verurteilt zuerst mal. Er hat sie verurteilt, er hat sie bestraft, aber eben nicht an uns, sondern an sich selbst. Gott, der Vater, bestraft die Sünden der Welt an Gott, dem Sohn. Und die gemeinsam wollen das tun. Und dadurch vergibt Gott uns, er befreit uns von unserer Schuld. Er schickt uns, jedem von uns, ein Paket mit Vergebung zu. Die Schuld muss uns nicht trennen, sie ist bezahlt. Sie ist versenkt, sie ist abgewaschen, sie ist im Buch ausgestrichen. Sie ist getilgt, sie ist sogar vergessen, sagt Gott. Ich habe die Schuld vergessen. Ja, nicht nur das, Jesus ist ja für uns gestorben, aber er ist auch auferstanden. Er hat neues Leben bekommen. Und dieses neue Leben, das teilt er auch mit uns. So wie Josef mit seinen Brüdern seinen Wohnort in Ägypten teilt, wie er ihnen nicht nur Korn gibt, sondern sie einlädt, bei sich zu leben. So und viel mehr macht Jesus das auch. Er teilt mit uns sein neues Leben. Nicht in Ägypten, sondern das Leben seiner Auferstehung. Und er lädt uns ein, dich und mich bei ihm zu wohnen. Unser Leben in seiner Hand zu legen. In seiner Hand zu sein. Ja, ihn in uns, in unser Herz aufzunehmen. Ihn reinzulassen, damit er uns neu macht. Für diese Pakete zum Leben, diese Geschenke Gottes, steht das Brot und der Traubensaft beim Abendmahl. Es ist bereit, es steht bereit, es ist losgeschickt an uns. Und es ist an uns, zu reagieren darauf. Wenn du das Brot und den Traubensaft dir reichen lässt, dir schenken lässt beim Abendmahl, dann tust du zwei Dinge zugleich. Einmal, du bereust vor Gott deine Schuld. Du sagst, ja, ich brauche das, dass du mir das vergibst. Auch ich gehöre zu denen, die dich ans Kreuz geschlagen haben. Im übertragenen Sinne. Und zweitens, ich nehme das an und ich danke dir für deine Vergebung. Und ich nehme auch dein neues Leben an. Ich öffne dir mein Leben. Für all das, was dazugehört und was da noch draus werden wird, ich öffne dir mein Leben. Heute zum ersten Mal oder wieder neu. Das Abendmahl ist ein Mahl der Reue, aber es ist zugleich und viel, viel mehr ein Mahl der Freude. Ein Mahl des Dankes, ein Mahl des Lobes für diesen Gott der Vergebung. Und wenn du das tun möchtest, das vor Gott sagen möchtest, dann komm gleich zum Abendmahl. Egal wie der Tag war, egal wie die Woche war, vielleicht auch egal wie dieses Jahr bisher für dich war. Und wenn du das aber nicht sagen kannst, dann bitte ich dich, bleib dann auf deinem Platz, komm nicht zum Abendmahl. Es geht nicht um Menschen hier beim Abendmahl, es geht um Gott, um deine Stellung zu ihm, um deine Antwort auf das, was er für dich tut. Und es wird auch bei diesem Abendmahl andere Möglichkeiten geben, wie du diese Zeit wirklich in Gottes Gegenwart verbringen kannst. Das ist die Einladung. Komm zum Abendmahl. Komm in diese Zeit, wo Gott dir das Paket deiner Vergebung, deines neuen Lebens neu vor Augen stellt. Und du es neu bedenken darfst, es neu annehmen darfst, sehen und schmecken darfst, wie gut Gott zu dir ist. Dass Gott eben ein wunderbarer Hirt ist. Und das möchten wir uns jetzt zusingen lassen.